Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Ja, genau. Mit Katzenfellunterwäsche und Handschuhen und Schal. Und es ist frisch geworden. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich könnte jetzt auch sagen, was sollen Sie auch sonst machen? Na, Sie könnten zum Beispiel auf dem Balkon die ganzen Pflanzen, die heute Nacht erfroren sind, wieder reinholen und trösten und hoffen, dass da noch was draus wird. Ich hoffe natürlich, dass Sie nicht den Balkon zweimal bepflanzen müssen oder den Garten, weil jetzt doch mal diese eisigen Tage noch mal dazukommen. Wir werden Ihnen heute auf jeden Fall wieder viel zum Zuhören bieten, sehr interessante Themen. Zum Beispiel reden wir über das große Thema Antisemitismus. Da hat es jetzt eine Studie gegeben, die rausgefunden hat, mithilfe einer KI, einer künstlichen Intelligenz, wie antisemitisch Kommentare in den Kommentarspalten unter großen Zeitungsverlagen sind. Zum Beispiel in Großbritannien The Guardian, in Deutschland Die Zeit, die wurden untersucht. Wir reden über Asthma bei Kindern und einen Gendefekt, der die Entstehung von Asthma begünstigt. Da kann man viel lernen, das in etwa einer halben Stunde. Und heute ist 20. April, da wissen die Kiffer, was das für ein Datum ist. Es ist nämlich Weltkiffertag, 420, 20. April. Wir reden über die Kulturdroge Cannabis und warum eigentlich im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder Drogen verboten worden sind und auch mal wieder legalisiert wurden. Viel Spaß dabei. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es ein Buch zu gewinnen aus dem Verlag S. Fischer Wissenschaft. Da geht es ums Kitzeln. Das heißt auch so, Kitzel, Genealogie einer menschlichen Empfindung. Sie lernen da wirklich alles über den Kitzel und das Kitzeln. Der Kitzel vor allen Dingen, Christian Metz hat es geschrieben, 640 Seiten. Sie ahnen gar nicht, wie viel man über den Kitzel aussagen kann. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Peter.
Ja, schönen guten Morgen.
Oh, das ist aber eine schöne Radiostimme, Peter. Hallo.
Oh, merci.
De rien. Peter, von wo aus rufst du an?
Aus dem schönen Münster.
Ah, aus dem schönen Münster. Nun hat ja nun auch Münster, soweit ich weiß, ganz schöne Radiosender, so eins live. Da, ich war da früher mal. Das war eigentlich immer ein ganz guter Sender.
Also für mich gab es früher WDR 2. Mhm. Das war zu Zeiten von Radiothek und Discothek im WDR.
Mel Sondag.
Genau, Mel Sondag. Mhm. Aber nee, jetzt eigentlich nur noch Radio 1. Allerdings muss ich Radio 1 leider ja auch ab und zu abschalten.
Nee.
Ja, wenn sich Kollegen von dir versteigen zu Formulierungen wie MutantInnen.
Oh, das magst du nicht, das Gendern?
Absolut nicht. Hm. Das geht gar nicht.
Ja, ich finde es immer gut, dass jeder da selber machen kann, wie er es für richtig hält. Ne? Dass wir hier keine Vorgaben haben. Du musst dies, du musst das. Ne? Du merkst ja, ich mache das nicht.
Ja, das ist schon mal gut.
Ja. Aber andere machen das, finde ich auch okay. So, Peter, geht los mit Frage Nummer 1. Da kennst du dich vielleicht aus.
Spermien schwimmen auf der Stelle. Spermien schwimmen, indem sie ihren Schwanz hin- und her schlagen lassen. Das Problem? Wasser ist eigentlich für so winzige Objekte wie Spermien so zähflüssig wie Honig. Durch das gleichmäßige Hin- und Herbewegen ihres Schwanzes dürften sie in einer zähen Umgebung nicht vorankommen. Dass sie es trotzdem können, verdanken sie einem mechanischen Trick. Der Schwanz der Spermien kann an jedem Punkt seine Elastizität verändern. So kann sich das Spermium an bestimmten Punkten gezielt durch die Flüssigkeit bewegen, als würde es keinen Widerstand erfahren.
Ja.
Hui.
Hui, hui.
Um es mit Christian Bischoff zu sagen, darüber werde ich nachdenken. Ich habe nur leider zu wenig Zeit.
Was sagt das Bauchgefühl?
Das Bauchgefühl sagt, ja, stimmt.
Und du?
Herr Gott, wem soll ich glauben, wenn nicht meinem Bauch, ne?
Oder? Sagst du auch, ja, stimmt.
Ja, ich sag's einfach mal. Wunderbar. Ich trau mich mal.
Sehr gut. Ja. Also, dabei brechen die Spermien, und das macht das Ganze auch wissenschaftlich so wahnsinnig interessant, sogar das dritte Newtonsche Gesetz, laut dem jede Kraft eine gleich große Gegenkraft erzeugt. Das ist das Wechselwirkungsprinzip. Spermien hebeln das aus, indem ihr Schwanz als sogenanntes aktives Material seine Elastizität verändern kann und so eben doch nicht genau gleichmäßig hin und her schwingt. Ne? Sehr interessant, also tatsächlich.
Spannend, ja.
Genau. Mhm. So, Peter, Frage Nummer 2 kommt hier und da geht's wieder um Männer.
Männliche Bonobos sind aggressiver als Schimpansenmännchen. Eigentlich gelten Bonobos als sehr ruhig und friedlich. Im Gegensatz dazu kracht es bei den Schimpansen schon häufiger. Allerdings haben Forschende aus den USA und Frankreich nun das Gegenteil festgestellt. Männliche Bonobos neigen demnach eher zu aggressivem Verhalten als Schimpansenmännchen. Das liegt vor allem daran, dass Bonobos eher im Alleingang handeln und somit ihre ganz eigenen Strategien verfolgen können, die wahrscheinlich zu mehr Streitigkeiten führen.
Blöd ist natürlich, wenn man noch nicht mal den Namen dieses Tieres jemals gehört
ja,
hat.
Ja, Bonobo ist so eine Sache. Warte mal, ich google mal eben für dich, wie das Tier aussieht. Bonobo. Also, wenn du mich fragst, sieht so ein Bonobo für mich nicht viel anders aus als ein Schimpanse. Aber die Zoologen werden jetzt aufschreien und sagen, es ist ein Riesenunterschied.
Ach Gott.
Also wir sagen, männliche Bonobos sind aggressiver als Schimpansenmännchen. Kann man nur raten, wenn man das nicht
okay, da ich Schimpansenmännchen jetzt erstmal spontan für nicht besonders aggressiv erachten würde, ja, liegt es natürlich nah, einfach mal auf Ja zu tippen.
Ja, stimmt auch. Ja, Bonobo-Männchen attackieren ihre männlichen Mitstreiter häufiger, wohingegen Schimpansen eher, Achtung, aggressiv gegenüber den Weibchen sind, und zwar in sexueller Absicht. Ne? Die Forscher haben zudem herausgefunden, sowohl bei den Schimpansen als auch bei den Bonobos haben aggressivere Männchen einen größeren Paarungserfolg. Wir wollen das jetzt gar nicht weiterdenken, oder?
Nee, wirklich.
Wollen wir nicht. Hier kommt Frage Nummer 3, danach gibt es das Buch, wenn du die Frage richtig beantwortest. Aber das ist wirklich tricky, pass auf.
Unsere Wut verschwindet, wenn wir sie auf einen Zettel schreiben und den behalten. Ein schlechtes Feedback oder ungerecht behandelt zu werden. All das kann Wut und Ärger in uns auslösen. Da hilft es, seine Gefühle auf einen Zettel zu schreiben. In einer Studie der Nagoya University in Japan haben Forschende untersucht, welchen psychologischen Effekt es auf uns hat, wenn wir den Zettel entweder behalten oder wegwerfen. Das Ergebnis: Schreiben wir unsere Wut auf einen Zettel und behalten diesen, können wir besser Abstand von der Situation nehmen. Zudem können wir in der Zukunft beim Lesen unserer vergangenen Wutbriefe aus den jeweiligen Ereignissen besser lernen. Wenn wir unsere Zettel wegschmeißen, verschwindet dieser Effekt. Unser Kopf kramt die ärgerliche Situation wieder hervor und wir regen uns wieder darüber auf. Deswegen lieber nicht wegschmeißen.
Ja, lustige Vorrede. Also,
unsere Wut verschwindet, wenn wir sie auf einen Zettel schreiben und ihn behalten.
Ja, der eine oder andere von uns schreibt ja auch zu Silvester Zettelchen mit Sachen, die er loslassen möchte. Und dann verbrennt er die so in einem quasi rituellen Akt.
So was macht man in Münster?
In Münster macht man das, in Göttingen macht man das, macht Frau das. Und loslassen und in die Hosentasche stecken passt irgendwie so gar nicht zusammen. Und deswegen ist meine ganz klare Antwort, das ist so falsch.
Und du hast wieder mal recht.
Das erste Mal.
Nee, sehr schön, wirklich. Also war auch eine sehr schöne Erklärung. Wirklich, Peter, vielen Dank. Das Buch, was dir jetzt gehört, heißt Kitzeln, Genealogie einer menschlichen Empfindung. Christian Metz hat es geschrieben. Man fragt sich, wie kann man auf 640 Seiten über diese Empfindung Kitzel wissenschaftlich schreiben, aber er macht das großartig. Ob als historisches Instrument der Folter, auch da wurde es benutzt, als Element der Sexualität oder aufregender Nervenkitzel, da gibt's ganz viele Zitate auch von Aristoteles, Platon, Descartes, Jean-Paul, Hegel, Darwin, Nietzsche, Freud. Ein intellektuelles Buch, Peter. Aber ich versuche dir das jetzt noch abzuluxen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, du kennst das ja vielleicht. Entweder du hörst jetzt auf, dann schicken wir dir das Buch fertig aus gut. Oder du nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende entweder beides, Abo und Buch, oder beides verloren.
Normalerweise bin ich ja nicht so ein Schisser, ne? Aber das Buch interessiert mich. Und wenn ich dann noch ein Abo dazu bekomme, dann weiß ich gar nicht, wann ich das alles lese.
Oder?
Ja.
Ja, genau. Finde ich auch. Das heißt, deine Entscheidung?
meine Entscheidung ist, ich steige aus und danke für das Buch.
Und ich sage herzlichen Dank fürs Mitspielen, lieber Peter. Viel, viel Freude heute noch in Münster.
Spaß gemacht.
Du wirst ja
Dankeschön.
Irgendwann heute wahrscheinlich noch aufs Fahrrad steigen, ne? Weil aus unserer Sicht der Berliner sind ja die Münsteraner Menschen, die schon seit vielen Jahren alle nur Fahrrad fahren.
Ja, nicht nur, ne? Auto habe ich auch, aber zum schönen Münsterschen Markt fahre ich natürlich mit dem Fahrrad,
wunderbar,
auch wenn es bedeckt ist, ja.
Peter, viel Freude, danke fürs Mitspielen, ganz wichtig, nicht
aufspielen. Dankeschön. Ne?
Mach's gut.
Ja, klar. Ciao.
Ciao, ciao. Asthma. Asthma ist eine chronische entzündliche Erkrankung der Atemwege mit dauerhaft bestehender Überempfindlichkeit, sagt Dr. Wikipedia. Also Überempfindlichkeit, viele von uns kennen das, Menschen mit Atemnot, die dann zu ihrem Inhalator greifen. Und Asthma ist gar nicht so selten. Jedes dritte Kind, ne, wusste ich auch nicht, jedes dritte Kind entwickelt in den ersten Lebensjahren eine frühe Form von Asthma. 80% dieser Kinder haben denselben Gendefekt. Aber ob und wenn ja, warum genau dieser Defekt Asthma verursacht, das weiß man erst jetzt. Dank der neuen Studie der Molekularmedizinerin Dr. Constanze Jackwert vom Institut für Allergieforschung am Helmholtz-Zentrum München. Frau Jackwert, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Ich spule mal vor zum Ergebnis. Durch diesen Gendefekt haben Sie herausgefunden, auf dem Chromosom Nummer 17 wird ein Protein namens GSDMB vermehrt hergestellt. Ich kenne GZSZ, aber was ist GSDMB?
Ja, GSDMB ist das sogenannte Molekül Gasdermin B. Das ist ein Molekül, das Poren bildet und das eigentlich in der Antivirusabwehr des Immunsystems eine zentrale Rolle spielt. Wenn eine Zelle mit Viren infiziert ist, egal welche Zelle, dann muss diese abgetötet werden. Das passiert häufig durch tatsächlich Immunkillerzellen, wie wir sie normal nennen würden, die von außen andocken und dann im übertragenen Sinne eine Art Kugel in die Zelle hineinschießen. Und dieses Molekül aktiviert dann vor allem unser GSDMB und das Gasdermin B schneidet dieses, aktiviert es damit und dadurch bildet GSDMB Poren, also Löcher in diesen virusinfizierten Zellen, was am Ende zum Zelltod dieser Zelle führt.
Und was passiert, wenn es zu viel GSDMB im Körper gibt, weil wegen eines Gendefektes niemand auf die Bremse tritt bei der Produktion?
Es ist anzunehmen, dass dadurch ein erhöhter Zelltod vorkommt, die sogenannte Pyroptose. Und dass dadurch die Zellen in den Atemwegen, wenn sie schon eine vorherige erhöhte Expression von GSDMB aufweisen, eventuell sogar schneller abgetötet werden, auch eventuell sogar ohne bereits infiziert zu sein vorher.
Mhm. Was heißt das, dass Kinder mit diesem Gendefekt grundsätzlich anfälliger sind für alle Virusinfektionen?
Sie sind insbesondere für Atemwegsvirusinfektionen in unserem Fall anfälliger, insbesondere für die Virusinfektion des Rhinovirus, das das normale Schnupfenvirus eigentlich darstellt, und des respiratorischen Syncytialvirus. Und ja, diese Kinder leiden an vermehrten Symptomen und aber auch insbesondere an einer ausgelösten Asthma-Anfällen, die durch diese Virusinfektionen getriggert werden.
Diese ganzen Sprays, die Menschen mit Asthma nehmen, also das, was in den Inhalatoren drin ist, das lindert nur die Symptome, oder?
Ja, teils. Also mittlerweile wird empfohlen, auch für Kinder nur noch kortisonhaltige Asthma-Sprays zu verwenden, dauerhaft. Also diese Kinder inhalieren dieses Kortison täglich in ihre Atemwege. Und nur noch in Notfallsituationen diese kurzwirksamen Salbutamol-Sprays oder Notfall-Asthma-Sprays anzuwenden.
Cortison hat aber schwere Nebenwirkungen, ne, wenn man es dauerhaft nimmt, oder?
Korrekt. Das ist jetzt allerdings inhalativ und nicht systemisch, zumindest nicht in den leichteren Fällen des Asthmas. Aber dennoch reden wir hier von einem breiten Immunsuppressivum, also das generell alle Immunzellen unterdrückt und von daher nicht von einer spezifischen Therapie, die spezifisch in den Weg eingreift, der hier eigentlich defekt ist.
Könnte man denn mit dem neuen Wissen aus Ihrer Studie Medikamente und Therapien entwickeln, die einfach einer Überproduktion von GSDMB entgegenwirken, damit das Gleichgewicht da wiederhergestellt wird?
Das ist natürlich generell ein wichtiger Ansatz, an dem wir auch bereits forschen. Allerdings ist es immer schwierig, direkt in das Immunsystem einzugreifen. Wichtiger wäre hier die antivirale Antwort auf anderer Ebene, zu stärken. Da es hier gleichzeitig zu einer Verschiebung der antiviralen Abwehr in den Atemwegen kommt. Wir haben einen Verlust von ganz wichtigen Abwehrmolekülen von Interferonen. Und diese zu stärken lokal, also vor Ort in den Atemwegen direkt, ist unser erster Ansatz.
Wie macht man das?
Da sind wir dran. Es gibt Medikamente am Markt, die wir jetzt wissen, das bereits können. Allerdings steckt unsere Forschung hier in den Kinderschuhen. Hier sind wir am Anfang. Aber das ist eigentlich das Hauptziel, diese Abwehrmoleküle zu stärken und wieder hervorzubringen, sodass die erste Antwort der infizierten Zelle direkt gegen das Virus wieder funktionieren kann. Das ist quasi ein Begleiteffekt dieses Gendefekts.
Also die Forschung zu Kinderbronchien steckt noch in den Kinderschuhen. Das war ein schönes Bild, was Sie gebracht haben. Ich sage herzlichen Dank der Molekularmedizinerin Dr. Constanze Jackwert vom Institut für Allergieforschung am Helmholtz-Zentrum München bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende, Frau Jackwert.
Ich danke Ihnen, Herr
Karkowski.
Danke, tschüss.
Irgendwo auf der Welt bebt gerade jetzt in diesem Moment die Erde. Mehr als 900 Erdbeben weltweit gibt es jeden Tag. Die allerwenigsten richten große Schäden an. Und nur von den größten erfahren wir aus den Nachrichten. Für das spannende Berufsfeld der Erdbebeningenieure, ja, gibt's wirklich, ist nicht nur wichtig zu wissen, wie und aus welchen Materialien ich ein Haus wo bauen sollte und wie und wo nicht, sondern auch die Frage, ob sich seismische Wellen durch eine bestimmte Art zu bauen günstig beeinflussen lassen. Der Physiker und Erdbebenforscher Dr. Marco Pilz vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam hat darauf jetzt eine eindeutige Antwort gefunden. Herr Pilz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Machen wir mal Pro-Seminar. Was genau ist eine seismische Welle?
Ja, wenn Erdbeben stattfindet, dann werden verschiedene Arten von Wellen erzeugt. Es gibt Wellen, die dann durch die Erde laufen. Es gibt Wellen, die an der Oberfläche der Erde entlang laufen. Und wir haben uns mit diesen Oberflächenwellen befasst. Ein Beispiel ist auch eine Wasserwelle. Eine Erdbebenwelle kann man sich genauso vorstellen wie eine Wasserwelle, die an der Oberfläche eines Teichs entlang läuft.
Das heißt, irgendwo wird was angestoßen und diese Bewegung setzt sich dann über die Oberfläche der Erde fort.
Exakt, so ist es.
Was passiert, das weiß man ja normalerweise, wenn eine seismische Welle auf ein menschliches Hindernis wie zum Beispiel eine Großstadt trifft?
Genau, dann die Erschütterungen, die Bodenbewegungen sind bei stärkeren Erdbeben in der Regel so groß, dass die Gebäude oder die Infrastrukturen dem nicht standhalten können. Und dann kommt es durch diese Erschütterungen an der Erdoberfläche auch zu Vibrationen der Gebäude und, falls diese Erschütterungen stärker sind, auch zu Schäden, zu strukturellen Schäden an den Gebäuden bis hin zum Einsturz der Gebäude.
Das wussten Sie bereits. Was genau wollten Sie Neues herausfinden in Ihrer Studie?
Ja, wir wollten herausfinden, wie menschliche Aktivitäten, wie das Bauen von Städten und die dichte Anordnung von Gebäuden, wie die dazu führt, dass sich die Erdbebenwellen in diesen dichten Städten anders ausbreiten und wie städtische Gebiete dadurch andere Eigenschaften bekommen, als wie wenn man jetzt nur eine Erdbebenwelle im freien Feld betrachten würde.
Und dazu haben Sie ein paar hundert geophysikalische Messinstrumente versenkt, sogenannte Geophone, auf der Fläche des Windparks Nauen. Warum gerade ein Windpark und keine Stadt?
Ja, eine Stadt ist in der Regel sehr komplex. Wir haben verschiedene Gebäudehöhen, verschiedene alte Gebäude, breite Straßen, enge Straßen. So in einer ersten Annäherung haben wir uns mit dem Windpark beschäftigt. Da haben wir die Windkraftanlagen in einem regelmäßigen Abstand. Und diese Windkraftanlagen sind alle auch relativ ähnlich oder identisch aufgebaut. Insofern war das eine erste Annäherung an die Stadt.
Aber nun sind ja gerade solche Windkraftanlagen selbst schwingende Gebäude durch die großen Rotoren. Beeinflusst das nicht die Messergebnisse? Weil normale Gebäude, auch Hochhäuser, schwingen doch nicht im selben Maße wie ein Windrad, oder?
Beides schwingt und bei den Windkraftanlagen kann man ganz genau die Frequenzen feststellen, an denen diese schwingen. Und das könnte man bei Hochhäusern aber genauso machen. Und der Vorteil bei den Windanlagen ist es, dass die alle mit derselben Frequenz schwingen und insofern die Interpretation der Ergebnisse einfacher ist.
Ah, da haben wir jetzt wieder ein neues Wort eingeführt. Frequenzen gibt es also bei seismischen Wellen. Was sind das für Frequenzen? Wird das auch in Hertz gemessen?
Genau, das wird in Hertz gemessen. Es geht für die Erdbebeningenieure, für die Bauwissenschaftler ist es in der Regel so ein Bereich von wenigen Hertz bis 10 Hertz, der für die interessant ist.
Dann haben Sie also eine ganze Weile die Daten gesammelt und dann ausgewertet. Was haben Sie rausgefunden?
Ja, wir haben herausgefunden, dass man diesen Einfluss dieser kollektiven Anordnung von Windkraftanlagen sehr deutlich in den seismischen Daten sehen kann. Also diese Windparks sind nicht bloß eine bloße Ansammlung von Windkraftanlagen, sondern bilden dynamische Gebilde mit neuartigen Eigenschaften.
Was heißt das genau?
Also wir haben bestimmte Frequenzbereiche gesehen, wo aufgrund dieses gemeinsamen Schwingens der einzelnen Windkraftanlagen bestimmte Frequenzbereiche gesehen, wo diese seismischen Wellen so überlagert werden, dass sie tatsächlich verschwinden und deutlich abgeschwächt werden.
Ist das wie bei Acoustic Noise Reduction Kopfhörern, wo ja mit Gegenschall der Schall von außen reduziert wird, sodass ich im Flugzeug den Lärm nicht mehr höre?
Exakt so ist es. Geht dann in die Richtung von so einem Tarnmantel. Diese seismischen Wellen werden durch diese Windkraftanlagen in ganz bestimmten Frequenzen so überlagert, dass es eine nahezu Auslöschung gibt.
Mhm. Was fangen Sie jetzt an mit diesem Wissen?
Ja, das war jetzt nur ein erster Schritt, um mal zu sehen, wie diese menschlichen Strukturen die Wellenausbreitung beeinflussen. Natürlich, wie ich schon gesagt hatte, die Städte sind relativ komplex aufgebaut. Also das dann tatsächlich auf Städte zu übertragen, das ist da besteht natürlich noch enormer Forschungsbedarf.
Also noch müssen sich die Planer keine Sorgen machen, dass sie als Stadtplaner neben all den anderen Auflagen fürs Klima, für die Schwammstadt, für den Artenschutz und so weiter auch noch Erdbebenwellen berücksichtigen müssen, oder?
Na, ich denke, wir haben bestimmte Regionen in Deutschland, wo es schon Erdbebenbaunormen gibt. Aber für diese Baunormen werden die Gebäude in der Regel als isoliert betrachtet. So ein nächster Schritt könnte dann sein, diese Gebäude nicht nur isoliert zu betrachten, sondern die Kopplung der einzelnen Gebäude und die Rückstrahlung der Energie durch diese Gebäude auch zu berücksichtigen.
Sagt der Erdbebenforscher und Physiker Dr. Marco Pilz vom Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam. Herr Pilz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ich bedanke mich.
Ich habe da mal eine Frage. Haben Sie eigentlich irgendwas bemerkt seit der Cannabis-Legalisierung am 1. April? Ich nicht. Ich war unlängst in New York. Da ist Cannabis ebenfalls legal und da riechen Sie es wirklich an jeder Ecke, egal wo man gerade aus der U-Bahn steigt. Es riecht nach Leuten, die gerade kiffen. In Kreuzköln, wo ich zu Hause bin, da fällt mir ehrlich gesagt nicht auf, dass sich irgendwas verändert hat seit dem 1. April. Aber das ist natürlich nur mein subjektiver Eindruck. Heute ist der 20. April. Im Kifferjargon 420. Weltkiffertag, der erste überhaupt, an dem bei uns legal gekifft werden darf. Weshalb wir mal nachfragen, warum Drogen mal legal sind und mal illegal, beim habilitierten Kultursoziologen Dr. Robert Feustel von der Uni Jena. Herr Feustel, guten Morgen.
Guten Morgen.
Rauschmittel zu verbieten, was ist das für eine Idee? Wo kommt die her?
Das ist eine komische Idee und eine sehr kurzweilige. Das gibt es erst seit 120 Jahren. Es gibt vorher immer mal so ein paar kleine Versuche, mal Kaffee zu verbieten, mal Tabak. Das waren meistens politische Ambitionen, die man an Drogen gehängt hat. In der Moderne ist es irgendwie aufgekommen, Drogen zu verbieten. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Es ist nicht so einfach zu sagen. Was ich sagen kann, ist, Gesundheitsschutz zählte nie so richtig dazu.
Mhm. Da sind wir schon bei Harry J. Anslinger. Der soll in der Geschichte der Drogenverbotspolitik eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Wer war Harry J. Anslinger?
Der hat die Behörde geleitet, die von 1923 bis 1933 das Alkoholverbot in den USA durchsetzen sollte. Wurde dann 1933, als das Alkoholverbot aufgehoben wurde, quasi inhaltlich gesehen arbeitslos, hatte aber eine große Behörde, ja, die er sozusagen bespielen musste. Und hat dann angefangen mit anderen so eher erzkonservativen, evangelikalen, ja, so Drogen-Narrative zu streuen, so wilde Geschichten von Cannabis. Wer kifft, bringt am Ende seine Mutter um. Da gibt es so einen Film, der heißt Reefer Madness. Kann man sich mal angucken, ist ganz verstörend, aber war sehr wichtig. Die haben sozusagen angefangen, eine repressive Staatspolitik durchsetzen zu wollen und haben dafür sozusagen Drogen genutzt. Auch und ganz zentral als sozusagen Mittel, um Minderheiten rassistisch zu diskriminieren. Beim Kiffen ging es viel um Mexikaner und Mexikanerinnen. Es gibt es vorher schon mit dem Opium, da werden chinesische Minderheiten sozusagen aufgrund des Opiumkonsums stigmatisiert. Und von da ausgehend macht sich so eine Erzählung groß, dass die Drogen schlimm sind und dass die Drogen Menschen kaputt machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Drogen unproblematisch sind, aber sozusagen am Kern eines Verbotsszenarios ist erstmal eine rassistische Ausschließung und später auch eine Gängelung von Jugendkulturen.
Also
da ist Anslinger ganz zentral.
Also es war nicht so, dass Anslinger dann mit wissenschaftlichen Studien vorgegangen ist und zum Beispiel nachgewiesen hat, was der Gebrauch von, sagen wir mal, Kokain oder Cannabis mit den Menschen macht.
Genau, das gab es nicht. Es gab keine Studie im großen Stil. Es gibt viele Legenden, viele Storys, es gibt viel falsches Wissen. Also wir operieren immer noch ganz oft mit Einstiegsdroge. Es gibt soziologisch beschaut keine Einstiegsdroge, außer vielleicht den Alkohol. Also Drogenbiografien sind viel komplizierter. Wir reden ständig von harten und weichen Drogen. Das ist auch falsch. Es gibt harte und weiche Konsumformen. Also es haben sich über die letzten Jahrzehnte, fast schon Jahrhundert, hat sich ganz viel stereotypes Wissen, falsches Wissen etabliert. Und das ganze Verbotsszenario ist im Prinzip so ein Machtmittel für innen- und außenpolitische Ambitionen. Man hätte schon vor vielen Jahrzehnten sehen können, dass das Drogenverbot viele, viele Tote produziert an den Grenzen, viele, viele Tote produziert in den Ländern, weil Leute konsumieren ja trotzdem, konsumieren dann aber Sachen, die sie nicht kontrollieren können. Also ein Verbot hat keinen Gesundheitsaspekt, keinen positiven. Was nicht heißt, dass wir morgen alles legalisieren können, das bräuchte jetzt länger, weil es schon so lange verboten ist. Mhm. Aber die Ambitionen der Politik waren nie wirklich Gesundheitsschutz.
Wie war das denn
oder mit, wenn nur am Rande.
Wie war das denn mit Kokain? Ich habe nochmal nachgeguckt, vor 160 Jahren erstmals in Deutschland industriell produziert bei der Firma Merck. Damals kosteten 3,6 Gramm 16 Mark. Und Heroin, weiß vielleicht auch nicht jeder, ist ein eingetragener Markenname von Bayer. Ja, derselben Firma Bayer, die das Aspirin herstellt, oder wie in Bayer Leverkusen, seit 125 Jahren. Diese beiden deutschen Arzneimittel wurden aber doch irgendwann verboten, weil man merkte, dass Leute damit nicht richtig umgehen können, oder?
Ob das so einfach ist, weiß ich nicht. Zunächst war Bayer mal gar nicht begeistert, dass sie sozusagen die Drogen vom Markt nehmen mussten nach den Den Haager Konferenzen. Das war, ich glaube, Heroin war bis 56 noch apothekenpflichtig verfügbar und mit Heroin sollten Kokainsüchte mal geheilt werden. Das ist auch eine lustige Story. Mhm. Ja, natürlich, mit Opiaten umzugehen ist immer schwierig, aber Heroin war ganz lange ein Medikament. Das heißt nicht, dass Heroin nicht abhängig macht, aber es ist wirklich interessant, als Opiate und Morphium im 19. Jahrhundert in Europa, auch in Frankreich und in Deutschland im großen Stil ankommen, werden diese Drogen als Kontrollgewinn gefeiert. Wir gewinnen Kontrolle über unseren Körper, über Schmerz, für Operationen, für alle möglichen Anwendungsbereiche. Im 20. Jahrhundert dreht sich das dann komplett auf so einen Kontrollverlust. Und ich glaube, da ist so eine intendierte Verwechslung drin. Also solange wir auf Drogen schimpfen können, haben wir einen externen Grund, wenn es Menschen nicht so gut geht. Und wir müssen nicht auf Gesellschaft schauen. Ja, weil in den allermeisten Fällen landen Leute auf einer schiefen Bahn aus sozialen, aus ökonomischen Gründen und greifen dann zur Kompensation zu Drogen. In wenigen, nur sehr seltenen Fällen konsumieren sie Drogen und geraten dann auf die schiefe Bahn. Wir können aber, weil wir ideologisch so geschult sind, immer auf die bösen Drogen gucken und die Umstände ignorieren.
Sagt Dr. Robert Feustel, habilitierter Soziologe vom Arbeitsbereich Wissenssoziologie und Gesellschaftstheorie am Institut für Soziologie der Universität Jena. Er ist auch Mitautor des Buches Handbuch Drogen aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive. Und wir haben mit ihm natürlich gesprochen, weil heute 420, 20. April ist Weltkiffertag und ich denke mal ab 13 Uhr werden sich da viele Leute versammeln vorm Brandenburger Tor. Herr Feustel, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Wo wir wieder eine schöne Studie hier haben, diesmal von einer ganz berühmten Uni, nämlich der University of California in Los Angeles. Und da haben sich die Forscher gefragt, ob einsame Menschen eigentlich mehr Hunger haben. Also nehme ich mal an, dass sie das gefragt haben. Jedenfalls haben sie das rausgefunden. Einsame Menschen sind häufig hungriger. Erschienen ist das in einer Fachzeitschrift namens JAMA Network Open. Und alles über diese Studie weiß ein Forscher, der, glaube ich, nur ganz, ganz selten überhaupt mal alleine ist.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen hoffentlich nicht ganz so knurrenden Magen wünsche ich dir an diesem wunderschönen Morgen, lieber Marc. Hallo.
Guten Morgen. Hast du denn schon was gefrühstückt?
Ich hatte heute Morgen schon was gefrühstückt, aber ich merke jetzt schon, so stärker es auf 12 Uhr zugeht, da fehlt was. Da ist ein Loch im Bauch.
Was ist Snacks? Ja, ich verstehe.
Also was ist das für ein... Ich frage mich ja manchmal, warum machen Menschen diese Forschung? Warum kommen die dann auf solche Ergebnisse? Einsame Menschen sind häufig hungriger. Und dann denke ich so, okay, das sind halt Forscher, die allein in ihren Büros sitzen oder in ihren Laboren oder vielleicht auch im Homeoffice. Und dann denken sie sich sowas aus. Weißt du, ob das so war?
Ja, das ist eine Spezialabteilung an der schon genannten University da in Los Angeles, die tatsächlich sich sowohl einerseits damit beschäftigt, welche Bakterien in deinem Darm leben, was ja sehr stark beeinflusst, was du später isst. Also die meisten Menschen, die eine vaginale Geburt erlebt haben, die essen ja gerne das, was die Mutter isst, weil sie Bakterien aus dem Kot der Mutter aufgenommen haben und das dann eben auch die Nahrungssuche beeinflusst. Das machen die einerseits. Und andererseits, als dann Covid kam, haben sie dann immer solche Berichte gehört, dass die Menschen erstens einsamer werden und zweitens zunehmen. Ich muss dazu sagen, das wusste ich gar nicht, denn ich habe zum Beispiel abgenommen während Covid. Wahrscheinlich, weil ich mich kaum bewegt habe und meine Muskeln verschwunden sind. Mhm. Aber das wird hier nicht gefragt, sondern hier wird gefragt, was passiert, wenn man den Menschen, das haben sie dann gemacht, wenn man die in die Röhre schiebt, sodass man sehen kann, welche Gehirnbereiche angehen und welche Sorten Essen regen die Menschen an, wenn sie einsam sind. Also das gehört sozusagen zu deren normaler Aufgabe, sich solche Dinge zu fragen in dieser Einheit, in der die da arbeiten. Und dann haben sie gesehen, nachdem sie das aufgesplittert haben, erstmal mussten die Leute angeben, ungefähr 100 Leute zwischen 18 und 50, mussten angeben, ob sie sich einsam fühlen. Das ist natürlich jetzt schwierig zu messen, weil es können sich auch Leute einsam fühlen unter sehr vielen Menschen, sogar mit vielen Sozialkontakten. Also sie haben nur nach dem persönlichen Gefühl der Einsamkeit gefragt, was man eben, wie gesagt, nicht so gut messen kann. Und dann haben sie ihnen Bilder gezeigt, entweder von Essen, was süß ist, oder Essen, was besonders gut schmeckt, also so salzig oder mit vielen Gewürzen, überbackenes Zeug, können aber auch Kichererbsen sein, also muss jetzt kein Junkfood sein oder sowas. Oder Bilder von irgendwelchem Essen und keinem Essen. Also damit man immer eine Kontrolle hat, was macht das Gehirn, wenn sie kein Essen sehen, was macht das Gehirn, wenn sie was Bestimmtes sehen. Und jetzt stellte sich raus, dass die einsamen Menschen in der unteren Stirnwindung, das ist, wenn du jemandem einen Vogel zeigen würdest mit dem Zeigefinger und gegen die Stirn tippst, da verändert sich tatsächlich was bei den einsamen Menschen. Die fangen dann an, auf einmal süße Sachen gut zu finden. Und dummerweise ist das genau der Gehirnbereich, der für Sucht und Belohnung und sowas zuständig ist. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass die Menschen, wenn sie einsam sind, versuchen, durch die Belohnung, durch den Zucker, der dann stark ansteigt, sich sozusagen einen Ersatz für soziale Betätigungen oder was auch immer, die als nicht einsam ansehen könnten, abzuholen. Und das ist natürlich schlecht und würde erklären, warum die Menschen dann deswegen zunehmen. Jetzt fragt sich natürlich nur, was hat das mit Einsamkeit ursprünglich zu tun.
Right.
Also ich meine, das ist, ne? Also woher kommt das? Und das könnte daran liegen, dass einsame Menschen in ihrem Gehirn, das kann man auch sehr gut messen, das hat nicht diese Gruppe gemacht, sondern eine andere, das Gehirn funktioniert dann anders. Und zwar scannt das Gehirn in der Einsamkeit erstens nach allen möglichen Reizen, damit überhaupt irgendwas passiert in der Umgebung. Da kommt dann auch das Essen ins Spiel. Aber gleichzeitig fühlen sich die Menschen auch bedroht. Also die gucken die ganze Zeit, ob irgendetwas sie bedroht oder so. Und dadurch werden sie natürlich noch einsamer, weil das haben wir während Corona erlebt. Das sind die Leute, die einem dann die ganze Zeit erzählen, wie alles schlecht ist und alle dumm sind und alles fürchterlich ist, und dann werden die halt nicht mehr zum Essen oder zu anderen Aktivitäten eingeladen, und so müssen sie dann einsam im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause Süßigkeiten
essen. Vielleicht ist ja auch so, dass Menschen, die sich einsam fühlen, und denen werden dann Bilder vom Essen gezeigt, und dann erst merken die, wie einsam sie wirklich sind, weil sie denken, ach guck mal, so ein schönes Schweineschnitzel, wie gern würde ich das essen in Gesellschaft.
Ja, da hast du recht. Also das stimmt, weil wenn Menschen essen, gemeinsam essen und sich dabei wohlfühlen, also mit Freunden und Freundinnen, die sie auch mögen, dann essen sie tatsächlich mehr als sonst. Also da hast du auf jeden Fall recht. Und eine wichtige Frage hier ist natürlich auch, was kommt zuerst? Weil es könnte ja sein, dass die Leute Suchtverhalten zeigen, dadurch nicht so gerne mit anderen Leuten zusammen sind, weil sie sich schämen oder weil die anderen Leute doofe Kommentare machen oder was auch immer. Und dann kommt zuerst die Sucht und dann die Einsamkeit. Das ist bei vielen anderen Drogen ja auch so. Ne? Mutti erzählt ja immer, oder Oma oder wer auch immer, dass man keine Drogen nehmen soll, weil die Drogen einen dann sofort verrückt und einsam oder unangenehm machen. Aber die Erfahrung in der Kriminalistik zeigt, es ist umgekehrt. Menschen, die stark traumatisiert sind oder die irgendwelche anderen Dinge erlebt haben, die unangenehm für sie waren, nehmen dann eben, wie die Menschen hier in der Studie, die Süßigkeiten, nehmen die halt die Drogen, die übrigens auf genau dasselbe System wirken, diese untere Stirnwindung vorne im Gehirn. Und eigentlich ist es umgekehrt. Erst kommt das Trauma, dann kommt die Droge, und hier könnte es natürlich genauso sein. Erst kommt irgendwas ganz anderes, dann kommt die Sucht und dann kommt die Einsamkeit, und dann verstärkt sich das alles gegenseitig.
Halleluja, lieber Marc. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Künstliche Intelligenzen, also KIs, können heute schon ganz gut Muster erkennen in großen Textdatenbanken. Und wenn man sie gut trainiert, dann finden sie sogar selbstständig antisemitische Passagen in den Kommentarspalten großer Medienhäuser. Genau die hat Matthias J. Becker per KI untersucht. Er ist Sprachwissenschaftler am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Herr Becker, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ihr Projekt heißt Decoding Antisemitism. Nun fällt es ja schon vielen unserer Hörer schwer zu sagen, was genau ist das eigentlich, Antisemitismus? Wie haben Sie das denn Ihrer KI beigebracht?
Na, der erste Schritt ist natürlich erstmal, Expertinnen dazu zu holen, die sowohl Antisemitismus in der Geschichte kennen, als auch in der Gegenwart. Und natürlich Expertinnen im Bereich Linguistik und Kommunikationswissenschaft. Also Leute, die ziemlich genau wissen, wie sprachliche Gewalt verpackt sein kann. Und auf diese Weise haben wir uns dann auf authentische Daten konzentriert. Social-Media-Kommentarbereiche von 3 europäischen Ländern. Deutschland, Frankreich und Großbritannien und sind auf diese Weise sehr nah am tatsächlichen Sprachgebrauch entlang gegangen, haben quasi diesen Text operationalisiert und das als Trainingsmaterial für KI verwendet.
In Zahlen untersucht haben Sie dann 130.000 Nutzerkommentare in den Kommentarspalten europäischer Medien. Was ist dabei rausgekommen?
Zum einen haben wir festgestellt, das sind insgesamt 27 Fallstudien, die wir durchgeführt haben, sowohl kontrastiv über die 3 Länder hinweg als auch länderspezifisch. Zum Beispiel in Deutschland war natürlich die Documenta 15 ein großes Thema, in Großbritannien David Miller, in Frankreich Dieudonné. Das heißt, es gibt sehr spezifische Kontexte und Diskursauslöser, die wir uns da angeschaut haben. Und da stellte sich schnell heraus, dass in Großbritannien die Frequenz, die Häufigkeit von Antisemitismus besonders ausgeprägt war, besonders hoch war, aber auch die Deutlichkeit stärker vertreten war als zum Beispiel in Frankreich und vor allen Dingen in Deutschland. Das heißt, unsere KI haben wir vor allen Dingen mit den englischen Datensätzen trainiert. Wir haben ein Interface vorbereitet, was von Forschenden auch getestet werden kann. Und eben festgestellt, dass Antisemitismus ein sehr anpassungsfähiges, komplexes Phänomen ist, welches sich unterschiedlichen Kontexten, Länder, diskursspezifisch immer wieder anpasst.
In Deutschland sind eben besonders kodierte Formen von Antisemitismus aufgefallen, richtig?
Richtig.
Was sind das für kodierte Formen? Was heißt das?
Das bedeutet, dass es eben kein 1-zu-1-Verhältnis gibt zwischen der Idee oder dem Zerrbild, was Jüdinnen und Juden genau genommen repräsentieren würden, also beispielsweise jüdische Geldgier oder Macht oder Verschwörungsmythen, die wir so aus der Geschichte kennen, sondern dass dieses 1-zu-1-Verhältnis aufbricht und Leute oder WebuserInnen letzten Endes Wortspiele verwenden, Anspielungen, rhetorische Fragen. Also wir können zum Beispiel einen Todeswunsch feststellen, bei Ausrufen wie Juden ins Gas oder ähnliche Varianten. Aber natürlich kann das auch kodiert ausgedrückt werden. Zum Beispiel über Anspielungen wie diese Person, eben eine bekannte jüdische Person, sollte eine Dusche bekommen und Dusche in Anführungszeichen gesetzt, erlaubt es sofort den Rezipientinnen eben die Gaskammern, den Holocaust zu erschließen. Und das ist eben nur ein Beispiel unter vielen, mit denen Todeswünsche, aber natürlich auch das gesamte Spektrum an Stereotypen ausgedrückt werden kann.
Woran liegt das, dass in Deutschland Antisemiten in Kommentarspalten häufiger kodiert sprechen und schreiben als, sagen wir mal, in Großbritannien?
Das hat sicherlich einerseits damit zu tun, dass zum einen haben wir, müssen wir sagen, bei den britischen Medien Englisch als Weltsprache, natürlich tummeln sich sehr, sehr viele Leute auch aus anderen Ländern in den entsprechenden Kommentarbereichen. Darüber hinaus ist aber auch festzustellen, dass das Bewusstsein über Antisemitismus als eine gesellschaftsübergreifende Hassideologie in Großbritannien nicht besonders weit entwickelt ist. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder die Debatten um den Antisemitismus in der linken Labour-Partei. Erst dann wurde das immer stärker thematisiert. Was im Vordergrund steht und stand in den letzten 20, 30 Jahren in Großbritannien, ist eben der Rassismus und der Kolonialrassismus, also das koloniale Erbe des Landes. Und Deutschland, das ist vollkommen klar, durch die Geschichte, durch auch die Umerziehungsmaßnahmen und die Curricula, die wir an den Schulen haben, zeichnet sich eben dadurch aus, dass in der Bevölkerung ein tieferes Bewusstsein über die unterschiedlichen Spielarten von Antisemitismus existiert.
Hat sich seit dem 7. Oktober etwas verändert? Also als Israel von der palästinensischen Hamas überfallen wurde, 1200 Menschen wurden getötet, über 200 in den Gazastreifen verschleppt. Hat das die Leute dazu gebracht, ihren Antisemitismus zu mäßigen?
Das haben wir nicht beobachten können. Also ich bin mittlerweile ja schon seit 12 Jahren mit Antisemitismus beschäftigt und dann immer mehr auch in den sozialen Medien. Den 7. Oktober haben wir als Wendepunkt wahrgenommen. Wir haben erstmal sind wir davon ausgegangen, dass es gewisse Trends hin zu Solidarität gibt, dass Empathie gezeigt wird. Aber wir haben direkt an jenem Tag, am 7. und auch am 8. Oktober in unseren Studien feststellen können, dass es nicht mal mehr einen verdeckten Antisemitismus gibt oder eine Rechtfertigung über Stereotype, über Analogien, wie beispielsweise Israel ist ein NS-Staat, sondern dass Web-UserInnen wirklich dahin tendieren, konkret Hassrede zu üben, eine Glorifizierung der Gewalt, des Mordes in den Kibbuzim und bei dem Festival zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, es gibt so eine Art Selbstpositionierung, die sehr direkt geäußert wird. Sehr viele Formen der Schadenfreude, auch Verbindung zwischen Antisemitismus und Frauenfeindschaft gegenüber den weiblichen Opfern. Das haben wir alles im Mainstream vorgefunden, wo wir angenommen haben, dass so etwas im Prinzip nicht auftauchen kann. Aber dazu, wie gesagt, unseren 6. Report, den man auf der Seite abrufen kann, wirft da ein ganz interessantes Licht, dass gerade Gewalt, die wir da gesehen haben, bei Telegram, bei Twitter, bei YouTube, zu mehr sprachlicher Gewalt führte.
Decoding Antisemitism, so heißt die neue Studie von Matthias Becker vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Da finden Sie auch mehr dazu. Herr Becker, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Die härtesten Zähne der Welt hat eine Schnecke. Auf den ersten Blick ist sie unscheinbar. Die Napfschnecke. Sieht aus wie ein kleiner Hut und klebt an Felsen. Dort raspelt sie mit ihren Fresswerkzeugen Algen vom Stein ab. Britische Forschende haben sich die winzigen Zähne der Tiere genauer angeschaut und das härteste Biomaterial der Welt gefunden. Die Zähne der Schnecke bestehen unter anderem aus dem Mineral Goethit, das auch als Nadeleisenerz bekannt ist. Die Zähne sind so stabil, weil sie aus extrem vielen Nanofasern aufgebaut sind. Diese sind um ein Vielfaches feiner als ein menschliches Haar. Dank dieser Zähne können Napfschnecken unermüdlich Algen von harten Felsen raspeln, ohne dass ihre Fresswerkzeuge stumpf werden.